Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist der Kurzwellensender, die Stimme von Türkiye. Im Studio in Ankara begrüßt Sie Kemal Çelik. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Turksat 3a, Turksat 4a und Galaxy 19. Unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.350 Kilohertz und unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9.840 Kilohertz. In unserer einstiegenden Sendung bringen wir nach den Nachrichten die Wiederholung der Sendereien, unser Briefkasten und Tagebuch Palästina. Nachrichten. Das US-Militär hat bekannt gegeben, zwei iranische Drohnen in der Straße von Hormuz abgeschossen zu haben, nachdem diese als Bedrohung für den internationalen Schiffsverkehr eingestuft worden waren. Dies stellt die jüngste Eskalation der Spannungen zwischen den beiden Ländern dar. Das US-Zentralkommando erklärte, die amerikanischen Streitkräfte seien weiterhin bereit, sich gegen die von ihnen als iranische Aggression bezeichnete Situation zu verteidigen. Der Vorfall ereignete sich inmitten einer Reihe von Vergeltungsangriffen beider Seiten. Am Samstag griff der Iran die US-Verbündeten Bahrain und Kuwait mit Raketen an, während US-Streitkräfte zuvor iranische Küstenüberwachungsradaranlagen in Sirik und auf der Insel Keshm ins Visier genommen hatten. Die gegenseitigen Angriffe dauern trotz wochenlanger indirekter Gespräche zwischen Washington und Teheran zur Beendigung des Konflikts an. Israel bombardiert weiterhin Gaza, während die Zahl der palästinensischen Opfer in diesem Völkermordkrieg weiter steigt. Mindestens 6 Palästinenser wurden getötet und 10 weitere, darunter Kinder, verletzt, nachdem ein israelischer Drohnenangriff ein Zelt von Binnenflüchtlingen in Gaza-Stadt getroffen hatte, wie medizinische Quellen berichten. Augenzeugen zufolge zerstörte der Angriff den Unterschlupf und beschädigte umliegende Zelte. Die palästinensischen Behörden werfen Israel vor, das von US-Präsident Donald Trump vermittelte Waffenstillstandsabkommen, das am 10. Oktober in Kraft trat, wiederholt gebrochen zu haben. Seitdem wurden nach Angaben von Beamten 951 Palästinenser getötet und fast 3000 weitere durch israelische Angriffe verletzt. Laut der New York Times haben Berichte der US-Geheimdienste Besorgnis über eine zunehmende Spionagebedrohung im Zusammenhang mit Israel ausgelöst, während Washington seine Verhandlungen mit dem Iran fortsetzt. Dem Bericht zufolge, der sich auf US-Beamte beruft, haben die Vereinigten Staaten und Israel zwar seit langem gegenseitige nachrichtendienstliche Aktivitäten betrieben und toleriert, einige amerikanische Beamte sind jedoch inzwischen der Ansicht, dass jüngste israelische Bemühungen, Informationen über die Position Washingtons in den Gesprächen mit dem Iran zu sammeln, eine Grenze überschritten habe. In einer separaten Bewertung soll die US-Verteidigungsnachrichtenbehörde die Einstufung der von Israel ausgehenden Gegenspionagebedrohung von hoch auf kritisch angehoben haben. Als Begründung werden Spionageaktivitäten gegen US-Beamte und anderes Personal angeführt. Nordkorea hat laut der Schwester des Machthabers Kim Jong-un erklärt, sein Atomwaffenprogramm sei absolut nicht verhandelbar. Kim Yo-jong sagte, Nordkorea werde keinerlei Drohungen tolerieren, berichteten staatliche Medien. Ihre Äußerungen erfolgen im Vorfeld des Besuchs des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Nordkorea, der von Peking und Pyongyang für den 8. und 9. Juni bestätigt wurde. Das Weiße Haus erklärte, Xi und US-Präsident Donald Trump hätten ihr Ziel der Denuklearisierung Nordkoreas bekräftigt. China erklärte seinerseits, es suche weiterhin nach einer politischen Lösung des Konflikts. Pakistans Innenminister Mohsin Naqvi gab bekannt, dass er während seines Besuchs in Teheran eine besondere Botschaft der pakistanischen politischen und militärischen Führung an den iranischen obersten Führer übermittelt habe. Islamabad bemüht sich weiterhin um eine Vermittlung im Konflikt zwischen Iran und den USA. Nach Gesprächen mit dem iranischen Innenminister Iskandar Momeni erklärte Naqvi, die Botschaft stamme von Premierminister Shahbaz Sharif und Generalstabschef Asim Munir und sei ein wichtiges Dokument zur Unterstützung der Diplomatie. Naqvi äußerte zudem die Hoffnung, dass die laufenden diplomatischen Bemühungen zur Entschärfung der regionalen Spannungen beitragen würden. Bei einem Angriff auf ein türkisches Fischereischiff im Schwarzen Meer ist nach Angaben der türkischen Behörden ein Mensch getötet worden. 4 weitere Menschen seien bei dem Angriff am Freitag zudem verletzt worden, teilte die Küstenwache mit. Der Angriff ereignete sich demnach westlich der Halbinsel Krim. Die Umstände des Vorfalls waren zunächst unklar. Auch machten die Behörden keine Angaben dazu, wer möglicherweise dafür verantwortlich war. Der Angriff richtete sich der Küstenwachenerklärung zufolge gegen den unter türkischer Flagge fahrenden Fischkutter Duru 67 vor der Küste von Sevastopol. Das Schiff sank demnach nach dem Angriff. Ein in der Nähe befindliches Fischerboot mit dem Namen Burak Kayar begann daraufhin, die verletzten Fischer zu evakuieren und in Richtung der türkischen Schwarzmeerküste zu bringen. Während des Transports erlag einer der schwer verletzten Fischer seinen Verletzungen. Die türkische Küstenwache entsandte daraufhin ein Schiff sowie medizinisches Personal und Rettungskräfte aus dem nordtürkischen Hafen in Ebulu. Nach Angaben der Behörden erreichte das Küstenwachschiff das Fischerboot rund 115 Seemeilen vor dem Hafen und übernahm die Verletzten zur weiteren medizinischen Versorgung. Diese wurden anschließend nach Ebulu gebracht und dort den Gesundheitsbehörden übergeben.
Von der Stimme Türkiyes hören Sie weitere Nachrichten.
Die Fortschritte Türkiyes im Verteidigungsbereich stehen insbesondere in den griechischen Medien weiterhin unter genauer Beobachtung. Die griechische Zeitung Katimerini veröffentlichte kürzlich eine ausführliche Analyse über bedeutende Abkommen Türkiyes im Verteidigungssektor sowie über ihre Investitionen in verschiedenen Teilen der Welt und machte das Thema zur Schlagzeile. Dabei wurde betont, dass Türkiye insbesondere durch die auf der Saha 2026 Messe unterzeichneten Vereinbarungen keine regionale, sondern eine globale Strategie verfolge. Zu den bemerkenswertesten Partnerschaften zählen die Zusammenarbeit mit Kanada bei der Entwicklung unbemannter Unterwassersysteme, die Kooperation mit den Vereinigten Arabischen Emiraten im Bereich der künstlichen Intelligenz sowie gemeinsame Projekte mit Italien zur Herstellung unbemannter Luftfahrzeuge. Darüber hinaus wurde hervorgehoben, dass Türkiye auch auf dem lateinamerikanischen Markt eine starke Position einnimmt. Der griechische Fernsehsender Sky TV berichtet zudem, dass Türkiye zu einem bedeutenden Exporteur militärischer Ausrüstung geworden sei. Kommentiert wurde dies mit den Worten: In einer Zeit, in der die Sicherheitsallianzen im Westen neu geordnet werden, nutzt Türkiye diese Dynamik geschickt aus. Weiter heißt es, Türkiye, die einst von ausländischen Lieferanten abhängig war, verkauft heute Waffen an mehr als 40 Länder. Außerdem wurde darauf hingewiesen, dass Türkiye beabsichtige, ihre Exporte der Verteidigungsindustrie innerhalb der kommenden 2 Jahre zu verdoppeln. Doch das Lob in den griechischen Medien für die türkische Verteidigungsindustrie beschränkt sich nicht darauf. Mit den Worten, während Türkiye in allen Bereichen stärker wurde, treten wir auf der Stelle, äußerte sich der ehemalige griechische Kommandeur Panayotis Katsonis, der viele Jahre im Nachrichtendienst tätig war. Der pensionierte Oberst nahm eine bemerkenswerte Bewertung der militärischen und wirtschaftlichen Kapazitäten Türkiyes vor. Er erklärte, dass Türkiye mehr als 3.500 Unternehmen im Bereich der Verteidigungsindustrie tätig seien. Katsonis führte weiter aus, dass die türkische Verteidigungsexporte im Jahr 2025 ein Volumen von 8,5 Milliarden Euro erreicht hätten, während sie im ersten Halbjahr 2026 bereits auf 2 Milliarden Euro angestiegen seien. Die Spitzen der EU-Länder haben begonnen, einen neuen Ansatz zu prüfen, der Beitrittskandidaten, deren Beitrittsverhandlungen noch laufen, bereits vor einer Vollmitgliedschaft bestimmte wirtschaftliche und politische Vorteile gewähren soll. Laut einem Bericht von Politico wurde der von Frankreich und Deutschland ausgearbeitete Vorschlag vor dem gestrigen Treffen der Staats- und Regierungschefs in Tivat, Montenegro, zur Diskussion gestellt. Im Rahmen des Vorschlags sollen die Kandidatenländer des Westbalkans während des laufenden Beitrittsprozesses einen Beobachterstatus in den EU-Institutionen erhalten und begrenzten Zugang zum Binnenmarkt der Europäischen Union bekommen. Der estnische Ministerpräsident Kristen Michel erklärte nach den Gesprächen, dass die gegenüber den Kandidatenländern eingegangenen Verpflichtungen erfüllt werden müssten. Der Vorschlag sei daher diskussionswürdig. Michel betonte, dass sichtbare und konkrete Ergebnisse der Reformen und der Bemühungen im Beitrittsprozess die Motivation der Kandidatenländer stärken würden. In den Westbalkanländern Albanien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien laufen seit langem Verhandlungen über einen EU-Beitritt. Beim gestrigen Gipfeltreffen herrschte Einigkeit darüber, dass der Erweiterungsprozess schneller voranschreiten müsse. Das Gastgeberland Montenegro hatte jedoch erklärt, nicht an einem Integrationsmodell teilnehmen zu wollen, das einen niedrigeren Status als die Vollmitgliedschaft vorsieht. Gleichzeitig stehen einige Kandidatenländer der Idee positiv gegenüber, bereits vor einer Vollmitgliedschaft von wirtschaftlichen Vorteilen zu profitieren. Der albanische Ministerpräsident Edi Rama hatte den Ansatz einer schrittweisen Integration bereits früher als eine gute Idee bezeichnet. Am letzten Tag des Internationalen Wirtschaftsforums haben die ukrainischen Streitkräfte erneut die russische Metropole St. Petersburg ins Visier genommen. Nach Angaben des Gouverneurs der Leningrader Region, Alexander Drosdenko, wurden in der Nacht mehr als 140 Drohnen abgewehrt, teils hätten herabstürzende Trümmerteile, Gebäudefassaden und Fenster beschädigt, nahe einem Militärobjekt sei zudem ein Feuer ausgebrochen. Von der Stimme von Türkiye hörten Sie die Nachrichten.
Die Stimme Türkiyes. Liebe Freunde der Stimme von Türkiye in nah und fern, mit einem Merhaba und Hallo heiße ich Sie alle herzlich willkommen zur Briefkastensendung der deutschen Redaktion. Am Mikrofon begrüßt Sie Ufuk Geçim. Liebe Freunde, ich hoffe, Ihnen allen geht es gut und auch der Empfang ist störungsfrei. Das Wetter in Ankara. Die Wetterkapriolen halten an. Auch in der vergangenen Woche hatten wir mal Regen, mal Sonnenschein. Und die Temperaturen lagen mal über 20, mal unter 20 Grad Celsius. Heute ist es 26 Grad Celsius warm tagsüber und 12 Grad in der Nacht. Die Tageshöchsttemperaturen liegen in der Woche zwischen 26 und 16. So ein großer Temperaturunterschied innerhalb einer Woche. Und nachts liegen die Temperaturen zwischen 12 und 9 Grad Celsius. Ich hoffe, Sie haben schönes Frühlingswetter mit angenehmen Temperaturen, liebe Freunde. Liebe Hörerfamilie der deutschen Redaktion, vergangene Woche haben Sie vielleicht gestaunt, dass in der letzten Briefkastensendung im Monat Mai nicht die Geburtstagsgrüße kamen. Nun, ich habe mich im Briefkasten dafür entschuldigt und angekündigt, dass ich die Geburtstagsgrüße im Monat Mai erst diese Woche senden werde. Also holen wir das jetzt nach. Mit unserem lieben Freund Bernd Seiser wünschen wir Fatmir Jelegi, unserem Hörerfreund des albanischen Programms von der Stimme Türkiyes aus dem Kosovo, Hubert Lindner in Montan, Antoniette Kopal in Almere, Klaus Galow in Mannheim, Michael Heilmann in Holle, Heinz-Günther Essenbruch in Remscheid, Karl-Heinz Grüttner in Ehrenheim, Jörg Kopal in Almere, Rainer Schneider in Grefrath, Annemarie und Dieter Feltes in Pierbaum, Waldemar Krämer in Kerpen, Ulrich Peschken in Krefeld, Renate Winter in Heidenheim,
Heinz Schulz in Frankfurt, Arnold Heiles in Heinerscheid, Daniel Kehler in Mönckeberg, Horst Czersowski in Sangerhausen, Ruth Schulze in Zwickau, Manfred Theile in Basel, Jürgen Martens in Enningen, Angelika Kaltbrenner in Hildesheim, Christoph Proft in Aachen und Peter Wilhelm Kassen in Heinsberg und Rita Schafheitle, die Ehefrau von unserem verstorbenen lieben Freund Helmut Schafheitle in Singen, zu ihrem neuen Geburtstag herzlich gratulieren, Ihnen alles, alles Gute wünschen, ein langes, glückliches Leben mit Ihren Lieben. Der liebe Bernd schreibt noch, zu Ihrem 14. Hochzeitstag möchte ich gerne auch unseren Hörerclub-Mitgliedern Sabrina und Thomas in Altenkunstadt gratulieren. Sabrina konnte im Mai auch ihr 7-jähriges Programmjubiläum als Intendantin von Kolches Radio begehen und bleibt als Hörerclub-Sekretärin sehr wichtig für den RTI-Hörerclub Ottenau. Noch ein Glückwunsch zum Tag des Radios in Türkei vom 5. Mai 1927, als es die erste Radiosendung in Türkei gab. Ja, meine lieben Freunde, am Ende der Sendung kommt ein schönes Lied für die Geburtstagskinder im Monat Mai und an alle Freunde, die irgendwelchen anderen Grund zum Feiern hatten. Meine lieben Freunde, unseren Briefkasten öffnen wir diese Woche in Graal-Müritz mit unserem lieben Freund Winfried Schmidt. Wir trinken unseren Tee oder Kaffee mit ihm und er hat sicherlich auch einen leckeren Kuchen für uns. Unser lieber Freund schreibt uns, Na hava, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Frau Dr. Ufuketschem, am 3. Mai, Tag der Pressefreiheit, war die 17.30 Uhr UTC-Sendung gut verständlich störungsfrei. Das April-Geburtstagslied zum Schutz der Umwelt, Wir haben eine einzigartige Welt, präsentiert durch Neffe und Nichten, lasst wieder besonders aufhorchen, zusammen mit Tagebuch Palästina. Wir müssen also die Erde zukunftsfähig übergeben, endlich friedensfähig werden. Und wie schon im Buch Micha 4,3 angekündigt, die Schwerter zu Flugscharen machen für das Überleben der Menschheit. Das wurde unter anderem auch am 4. April durch Osterfriedensdemo in Rostock bekräftigt, nicht nur mit Rede des 17-jährigen Jonathan. Das DDR-Friedensbewegungssymbol mit Abbild entsprechender Bronzeskulptur, die 1959 von Sowjetunion an UNO für Garten des Hauptgebäudes in New York City übergeben wurde, ist immer noch aktuell. Durch Abrüstungsaktivitäten in 1980er Jahren wurde die friedliche deutsche Wiedervereinigung 1990 eingeleitet. DDR-Staatschef Honecker kam zur Einsicht, dass Nuklearwaffen und Trägersysteme, Mittelstreckenraketen, nicht mehr Sicherheit bedeuten. Das Teufelszeug muss weg, sagte er zu Journalisten. Und Professor Manfred von Ardenne sprach über Forschungsansatz am Institut Dresden zum Verarbeiten der Sprengköpfe zu Brennstäbe für Kernkraftwerke zur friedlichen Umnutzung. Honecker hat seine alte Heimatstadt Saarbrücken besucht, auch dort mit Ministerpräsident Oskar Lafontaine gesprochen. Erste Ost-West-Städtepartnerschaften wurden realisiert. Wuppertal und Schwerin war eine der ersten. Diese wird kontinuierlich gepflegt. Auch für 2027 sind schon Maßnahmen in Vorbereitung, hat mir die Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommern auf telefonische Anfrage gesagt. Aber auch die Friedensfreunde der niedersächsischen südwestmecklenburgischen Region Lüneburg, Lauenburg, Boitzenburg sind gemeinschaftlich weiter aktiv, waren auch in Rostock, zumal die Region schon für August 1945 im Kernwaffenfadenkreuz war. Die dann am 9. August 1945 über Nagasaki abgeworfen wurde, weil Nazi-Deutschland auch dank der sehr hart kämpfenden Ostfronten schon am 8. Mai 1945 bedingungslos kapituliert hatten. Jetzt hoffen wir auf Türkis Friedensvermittlungen, ähnlich Altbundespräsidenten Christian Wulff. Die Welt braucht Türkei mehr, als dass Türkei die Welt braucht. Die TRT-Kurzwellensender brachte dazu vor einigen Tagen ausführliche Nachrichten mit freundlichen Grüßen Winfried Schmidt, Anlage 5 Fotos, Rostock, 4.4.2026. Lieber Winfried Schmidt, vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Sendungen. Ich finde es wirklich sehr bemerkenswert, dass Sie an Demonstrationen für Menschenrechte, Umweltschutz und Weltfrieden teilnehmen. Vielen Dank für die Fotos von diesen Demonstrationen. Krieg, bestialischer Massenmord, Umweltzerstörung, Not und Elend, Rüstungsmafia lacht. Die Wiedervereinigung Deutschlands haben wir von Türkei aus mit großem Interesse verfolgt damals. Deutschland hat das gut im Griff bekommen, denke ich. Natürlich gab es und gibt es immer wieder Unstimmigkeiten zwischen Bund und den neuen und alten Bundesländern und auch untereinander. Lieber Winfried, Wuppertal und Schwerin sind die ersten deutsch-deutschen Partnerstädte. Das wusste ich nicht. Wuppertal ist meine Heimatstadt in Deutschland. Schön. Darauf bin ich jetzt stolz. Lieber Winfried Schmidt, es freut mich wirklich sehr, dass das Lied von meinem Neffen und Nichten Ihnen gefallen hat. Es ist gut, dass Sie sich jetzt schon für Umweltschutz einsetzen, auch wenn es nur mit einem Lied ist. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Spaß mit unseren Sendungen, liebe Grüße nach Graal-Müritz und bleiben Sie gesund, lieber Winfried Schmidt. Meine lieben Freunde, jetzt geht es weiter nach Leipzig. Hier wartet unser lieber Freund Dieter Leupold auf uns. Unser lieber Freund hat uns einen Empfangsbericht und einen Mitschnitt unserer englischsprachigen Sendung geschickt und schreibt uns: Hallo werte deutschsprachige TRT-Redaktion, Frau Ufuk Geçim, habe heute Mittag den 14. Mai 2026 gegen 12.30 Uhr UTC das englische Programm von TRT auf 17.620 kHz sehr gut in Leipzig, Deutschland empfangen. Datum 14. Mai, Simpo 55544, Empfänger DPEL CDP666 mit Teleskopantenne. Gibt es auch von der englischen Redaktion eine QSL-Karten? Habe heute nochmals das deutsche Programm mit meinem Internetradio, den Livestream und der Kurzwelle 15.350 kHz. Da ist Zeitdifferenz von 1:06 festgestellt. Habe heute die Hörerpostsendung gehört. Da ging es Namengebung des Fuchs. Da war mein Gewinnername zu hören. Es ging um Henry Norman Show. Der OM Manfred Korn hat ja ihr Land besucht. Er hat mich immer über seine Reise informiert, was er so alles erlebt hat und mir auch eigene Fotos geschickt. Das Schönste war so auch der Besuch des TRT-Funkhaus in Ankara. Mit freundlichen Grüßen sendet Dieter Leupold aus Leipzig. Anhang Video TRT Englisch plus 2 QSL-Karten. Lieber Dieter Leupold, vielen Dank für Ihren Empfangsbericht zu unserer englischsprachigen Sendung. Im Studio war meine liebe Kollegin Özden. Ja, auch die Empfangsberichte an die englische Redaktion werden mit QSL-Karten bestätigt. Ich habe natürlich Ihren Empfangsbericht an die englische Redaktion weitergeleitet. Lieber Dieter Leupold, ich gratuliere Ihnen ganz herzlich dafür, dass Sie an der Namensgebung für den Fuchs teilgenommen haben. Es hat Ihnen hoffentlich Spaß gemacht, nachzugrübeln, welcher Name dem Fuchs passen könnte. Ich gratuliere zu Ihrem Gewinn. Ja, der liebe Manfred Korn hat Türkei und in diesem Rahmen auch TRT und die deutsche Redaktion besucht. Er wollte ja beim DX-Treffen in Murktal darüber sprechen. Der liebe Manfred Korn hat mir ein Foto von Ihnen und der lieben Gihui geschickt. Ich finde, es ist ein sehr schönes Foto von zwei Kurzwellenpersönlichkeiten, die glücklich in die Kamera schauen. Schön, Dankeschön. Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Spaß mit unseren Sendungen. Liebe Grüße nach Leipzig und bleiben Sie gesund, lieber Dieter Leupold. Liebe Freunde, unsere nächste Station ist Helsburg. Hier besuchen wir unseren lieben Freund Dr. Daniel Winkelmann. Er schreibt uns: Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Dr. Ufuk Geçim, merhaba, hallo Ufuk. Vielen lieben Dank für die Grüße und fürs Vorlesen und die QSL-Karten nebst Programmheft. Es hat ein wenig gedauert, bis ich mich wieder in Schreiblaune befinde. Eine Handvoll Todesfälle in der Familie und im näheren Bekanntenkreis. Und auch an Manuels 19. Geburtstag haben hier die emotionale Lage entsprechend eingefärbt. Also erst einmal noch alles Liebe, Glück und Gesundheit noch nachträglich zu deinem Geburtstag. Vielen Dank, lieber Daniel. Ich hatte noch das Gefühl des Besonderen an diesem Montag, aber eben nicht nur das. An deinem Geburtstag habe ich mal wieder bei der deutschen Botschaft in Buenos Aires angerufen. Im Grunde nicht viel Neues an Informationen, außer dass Manuel auch in Argentinien mit 18 und damit seit über einem Jahr volljährig ist. Aber auch, dass sich meine Frau möglicherweise in Abwesenheit hat scheiden lassen. Das geht wohl in Argentinien. Damit entsteht möglicherweise der groteske Zustand, dass sie vielleicht geschieden, ich aber noch verheiratet bin. Verstehe einer die Welt. Mit Michael Lindners Meinung zu politischen Themen bin ich nicht einverstanden. Es sind doch gerade diese Themen, aufgrund derer es sich lohnt, die Kurzwelle einzuschalten. So kann man wenigstens ein wenig dem umfassenden Echoraum der deutschen Medien und ihrer gestrafften Narrativlandschaft ausweichen. Ich persönlich bin TRT sehr dankbar für seine Berichterstattung zum Nahen Osten. Erst in den letzten Tagen war die Nachrichtenlage zur Sumut-Flottille hier nahezu nicht präsent. Dafür wurde in den deutschen Medien der Rettung von Wal Timi ordentlich Platz gewidmet worden. Und dann ist ja noch Wahljahr, dieses Mal eines, in dem sich tatsächlich etwas ändern könnte, Stichwort AfD. Also ist den innenpolitischen Themen mit ihren Stürmen in den Wassergläsern natürlich viel zu viel Raum verpasst worden. Also Dank an Sender wie TRT, Al Jazeera, CGTN, Telesur und so weiter, die es durch ihre Sicht der Dinge ermöglichen, einen ausgewogenen Blick auf die Weltlage zu bekommen. Vielleicht könnt ihr ja mal das Thema Mikro-Targeting aus dem Bereich Propaganda und Manipulation auf die Themenliste setzen. Auf RRI, Radio Romania International, gab es da bereits einen kleineren Beitrag, der auch den funktechnischen Bereich gestreift hatte. Naja, aber das ist ja nur meine Meinung. Ich höre mir auch gerne die privaten Geschichten der einzelnen Mitglieder der Hörerfamilie an. Die meine war ja schließlich ebenfalls Thema. Die Hoffnung, Manuel noch vor seinem 18. so zu erreichen, hat sich zwar zerschlagen, aber er kann die Bemühungen seines Papas ja nachlesen und nachhören, sollte er sich einmal dafür interessieren. Zu den Simpo-Werten, die sind seit Samstag, den 2. Mai, wieder besser. Davor waren die Mittagssendungen auf 15.350 kHz tagelang vom Überhorizontradar verstümmelt und nicht zu verstehen. Wer das wohl war? Immerhin konnte man die anschließende Englisch-Sendung auf 17.620 kHz gut empfangen. Mal sehen, wie das weitergeht. Also dann nochmals beste Grüße aus Südthüringen, Daniel. Lieber Dr. Daniel Winkelmann, ich danke dir sehr für die 4 Empfangsberichte zu unseren deutschsprachigen und 3 zu unseren englischsprachigen Sendungen, die wir mit unserer MyQSL-Karte bestätigen. Lieber Daniel, unsere Anteilnahme gilt dir und deiner Familie. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass die verstorbenen Familienmitglieder und Bekannte in Frieden ruhen. Lieber Daniel, ja, auch ich verstehe manchmal die Welt nicht. Ich meine das mit der Scheidung. Ist das einseitig und ohne Wissen des Ehepartners möglich? Ich weiß nicht, wie es in Türkei ist. Andere Länder, andere Einstellung und Auffassung zu unterschiedlichen Themen. Lieber Daniel, ich finde es gut, dass nicht jeder die gleiche politische Auffassung vertritt. Jeder von uns kann eine andere politische Auffassung haben, aber wenn es um Demokratie, Menschenrechte, Frauenrechte, Armut, Schutz von Kindern und Umweltschutz und so weiter geht, dann sollten wir die gleichen Werte vertreten. Diese Grundwerte dürfen sich von Geschlecht oder West und oder Ost oder Reich und Arm nicht unterscheiden. Aber leider ist das gegenwärtig so. Daher unterscheidet sich auch die Berichterstattung von Land zu Land. Der Buckelwal war auch ein wichtiges Thema in Türkei. Leider ist er tot. Ja, und die Lage in Palästina war und ist immer ein wichtiges Thema für Türkei. So wie Israel Staatsraison für Deutschland ist, ist die Lage der Palästinenser wie eine Staatsraison für Türkei. Deshalb wird über die Entwicklungen in der Region sehr, sehr ausführlich berichtet. Ich wünsche dir alles Gute und viel Spaß mit unseren Sendungen. Liebe Grüße nach Heldburg und bleib gesund, lieber Daniel Winkelmann. Meine lieben Freunde, wollen wir jetzt einen lieben Freund in Dillingen besuchen? Ja genau, unseren lieben Freund Volker Wildschrey. Der liebe Volker hat uns wieder 5 Empfangsberichte geschickt und schreibt uns die folgenden Zeilen. Merhaba liebe Ufuk, wieder sind einige Empfangsberichte fertig geworden und es ist unglaublich, wie schnell die letzten Wochen wieder verflogen sind. Es ist, als hätte ich gestern meine letzte E-Mail geschrieben und nicht vor 4 Wochen. Ich hoffe, es geht dir gut. Bei uns ist alles beim Alten. Wir haben für September eine mehrtägige Fahrt mit dem Bus in die niederländische Provinz Zeeland geplant und hoffen, dass Maries in dieser Zeit mitreisen kann. Vielen Dank für die Beantwortung meiner Frage nach Dialekten in Türkei in der Briefkastensendung vom 16. April. Und auch danke für die schönen QSL-Karten mit wunderschönen Motiven. Für mich als Ansichtskartensammler eine doppelte Freude. Interviews mit meinem Hobbyfreund Manfred Korn habe ich sehr gerne gehört, war in Gedanken mit Manfred zusammen bei dir in Ankara. An dieser Stelle ganz herzlichen Gruß an Manfred. Hier meine heutigen Empfangsberichte 1651 bis 55. Empfänger Sony ICF SW7600G mit Sony Aktivantenne ANLP1. Empfang am 16. und 23. April um 17.30 Uhr UTC mit SIMPOR 44333. Empfang am 30. April 17.30 Uhr UTC nachträglich über WWDXC gehört, dazu Empfangszeit nicht zu Hause. Empfang am 7. Mai um 17.30 Uhr UTC und am 14. Mai 11.30 Uhr UTC mit SIMPO 33232. Soweit meine Empfangsberichte über eine QSL-Karte, würde ich mich freuen. Damit verbleibe ich mit lieben Grüßen auch von Maries und Nadine, dein Volker. Lieber Volker Wilschrey, vielen Dank für deine 5 Empfangsberichte zu unseren Sendungen im April und Mai, die wir mit unseren April- und Mai-QSL-Karten bestätigen. Ich hoffe, die Motive gefallen dir. Lieber Volker, ich hoffe, dass die liebe Maries an der Reise Zeeland in den Niederlanden teilnehmen kann. Ja, lieber Volker, es freut mich, dass du die Gespräche mit unserem lieben Freund Manfred Korn hören konntest. Wir haben uns mit Manfred über viele, viele unterschiedliche Themen, auch außer Kurzwelle, unterhalten. Wir hatten uns vieles zu erzählen. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass der liebe Manfred uns besucht hat. Natürlich warst du und auch andere Freunde in der Hörerfamilie bei unserem Treffen dabei. Ich weiß, dass die Postkarten bzw. Ansichtskarten immer einen besonderen Platz in deinem Leben haben. Schließlich hast du ja auch deine liebe Frau Maries dadurch kennengelernt. Ich wünsche euch, Lieben, noch viele, viele schöne, glückliche Jahre miteinander. Dann freut es mich auch, dass unsere QSL-Motive dir gefallen. Deine Postkarten- bzw. Ansichtskartensammlung ist sicherlich ein Rekord. Du hast ja schon an einige Radiosender und TV-Sender Interviews gegeben. Darauf bin ich wirklich auch sehr stolz. Ich wünsche dir, lieber Volker Wilschrey, alles Gute und viel Spaß mit unseren Sendungen. Liebe Grüße an Maries und Nadine und nach Dillingen und bleibt gesund, ihr Lieben. Ja, meine lieben Freunde, wen besuchen wir heute noch? Unseren lieben Freund Michael Lindner in Gera. Unser lieber Freund hat uns folgende Zeilen geschrieben. Liebe Ufuk, wie du siehst, der April macht wieder einmal, was er will. Eben noch Sonnenschein und im nächsten Moment geht gefühlt die Welt unter. Da bleibt nur zu hoffen, dass mein Brief nicht ebenfalls untergeht. Wäre wirklich schade um meine ganze Mühe. Ja, schon wieder Post von mir, obwohl ich dir erst vor 4 Tagen meine Nummer 6 geschickt habe. Aber diesmal trägt eindeutig TRT die Verantwortung. Gestern sind gleich 2 QSL-Karten bei mir eingetroffen, für die ich mich unbedingt bedanken möchte. Dass ich bei euch immer mit tollen Motiven rechnen kann, daran habe ich mich ja fast schon gewöhnt. Aber diesmal dachte ich wirklich, was ist denn das? Da strahlte mich plötzlich das Schloss des Meeres an. Ein traumhaftes Foto, das mich gedanklich sofort in eine andere Welt oder direkt in ein Flugzeug gebeamt hat. Und beim genaueren Hinsehen entdeckte ich ein echtes Kuriosum. Die Innenburg hat die Form eines dreiblättrigen Kleeblatts. Da frage ich mich natürlich, was hat sich Sultan Mehmed dabei gedacht, als er die Festung bauen ließ? Oder war das reiner Zufall? Du würdest mir einen riesigen Gefallen tun, wenn du seine Hoheit mal kurz fragen könntest. Wo ich gerade so ins Schwärmen über eure QSL-Motive gerate, habe ich noch eine Frage. Gibt es bei TRT ein alteingesessenes Spezialteam für die Auswahl der Motive oder entscheidet das der Zufallsgenerator des Universums? Und wie sieht es mit Hörervorschlägen aus? Werden diese berücksichtigt? Vielleicht könntest du ja einmal in der Hörerpost das komplette QSL-Thema ausführlich beleuchten. Das wäre bestimmt nicht nur für mich spannend. Und falls es kein Staatsgeheimnis ist, würde mich auch interessieren, welches Budget die TRT-Chefetage für die vielen QSL-Karten bereitstellt. Bestimmt nie genug, oder? So, gerade hat meine liebe Ute zum Mittagessen gerufen. Ein Ruf, dem man besser sofort folgt. Für mich heißt das Brief beenden und PC herunterfahren. Alles Gute und liebe Grüße nach Ankara, dein treuer und hoffnungslos verfallener Briefeschreiber Michael. Lieber Michael Lindner, schön wieder eine Nachricht von dir zu erhalten. Wie du siehst bzw. hörst, ist dein Brief nicht untergegangen. Es freut mich, lieber Michael, dass unsere QSL-Karte für Februar mit dem Kilit Bahir Kalesi Çanakkale-Motiv dir gefallen hat. Nun zu deiner Frage zu den QSL-Kartenmotiven der Stimme Türkiyes. Liebe Freunde, eine Zeit lang war die deutsche Redaktion für die QSL-Karten der Stimme Türkiyes zuständig. Ich weiß noch, dass ich oft beim Kulturministerium war, um mir Fotos anzuschauen, die wir eventuell als QSL-Kartenmotive benutzen konnten. Später war das die Aufgabe von mir und meinem lieben Kollegen Hakan. Mit der Zeit haben Grafiker diese Aufgabe übernommen. Sie gestalten die QSL-Karten, aber letztendlich entscheiden die Funktionäre, welche Motive als QSL-Karten gedruckt werden. Über das Budget kann ich mich nicht äußern, denn ich habe keine Informationen darüber erhalten. So, dann sind wir jetzt in Çanakkale angelangt, wo sich die Kilit Bahir Kalesi, das Motiv der QSL-Karte für Februar 2026, befindet. Die Kilit Bahir Kalesi, also die Festung des Meeresschlosses, wurde im Jahre 1462 an der europäischen Küste der Dardanellen errichtet. Die Kilit Bahir Kalesi befindet sich im Dorf Kilit Bahir im Landkreis Ecevabat. Die Festung wurde von Mehmet II., auch als Sultan Mehmet der Eroberer bekannt, während der Belagerung Istanbuls an der engsten Stelle der Dardanellen gegenüber der Çimenlik Kalesi errichtet, um zu verhindern, dass europäische Staaten dem Byzantinischen Reich Hilfe leisten konnten. Es ist bekannt, dass der Sancak Bey von Gallipoli, Yakup Bey, die Bauarbeiten leitete. Es wird angenommen, dass die Festung von dem bedeutenden Architekten der Fatihszeit, also Erobererzeit, Musli Hiddin, erbaut wurde. Der Hauptzweck der Festung bestand darin, die Sicherheit der Meerenge zu gewährleisten, den Schiffsverkehr zu kontrollieren und mögliche Angriffe abzuwehren. Die Festung wurde mit 30 Kanonen ausgestattet, sodass die 1250 Meter breite Meerenge in Reichweite der Geschütze lag. Im Jahre 1551 wurde sie von Süleyman I. mit dem Sarıturm und neuen Befestigungsmauern verstärkt. Während des andauernden Kretischen Krieges mit Venedig wurde Kilit Bahir erneut ausgebaut. Im 18. Jahrhundert wurde die Festung unter Anleitung französischer Offiziere erweitert. Während der Napoleonkriege ließ Selim III. Die Anlage erneut restaurieren. Auch in der Regierungszeit von Abdülhamid II. Wurden Wartungs- und Restaurierungsarbeiten durchgeführt. Die Festung ist 220 Meter lang und 120 Meter breit. Die Mauern besitzen drei nahezu kreisförmige Bastionen, wodurch der Grundriss der Festung die Form eines dreiblättrigen Kleeblatts erhält. Im Inneren befindet sich ein langer, dreieckiger Turm mit leicht gebogenen Wänden, der über drei Steinbrücken erreichbar ist. Dieser Turm ist 30 Meter hoch und besitzt 7 Stockwerke. Um die Hauptanlage herum befindet sich eine zweite, niedrigere Befestigungsmauer. Durch die zusätzlichen Mauern und den Turm, die in der Regierungszeit von Süleyman I. errichtet wurden, wurde die Festung nach Süden erweitert. Aus architektonischer Sicht besteht die Kilit Bahir Kalesi aus einem dreieckigen zentralen Turm, drei halbkreisförmigen Festungsmauern in Form eines dreiblättrigen Kleeblatts rund um den Turm, einer äußeren Befestigungsmauer und einem Wassergraben. Diese Struktur macht die Festung im Vergleich zu klassischen rechteckigen oder quadratischen Festungen einzigartig und besonders. Während der Zeit Süleymans des Prächtigen wurden an der Südseite ein neuer Turm sowie dreieckige Festungsmauern hinzugefügt. Durch diese Erweiterungen wurde auch der Begriff des Grabens umfassender definiert. Dies wurde zuerst von Ekrem Hakkı Ayverdi erkannt. Spätere Ausgrabungen bestätigten seine Vermutung. Die ursprüngliche architektonische Form bestand aus inneren und äußeren Mauern, dem zentralen Turm sowie einem Graben rund um die äußere Befestigung. Die äußeren Mauern sind 7 Meter hoch und zwischen 2,18 und 2,27 Meter breit. Auf den Mauern befinden sich 9 Türme, deren Höhe etwa 1,50 Meter beträgt. Der Graben besitzt eine Breite von 10 bis 12 Metern. Lieber Michael, so viel zu Kilit Bahir Kalesi. Ich wünsche dir alles Gute und viel Spaß mit unseren Sendungen. Liebe Grüße nach Gera und bleib gesund, lieber Michael Lindner. Jetzt kommen Ihre Briefe in Kurzform. Lars Gellermann, Hamburg. Unser lieber Freund hat uns 2 Empfangsberichte zu unseren Sendungen im April geschickt. Am 13. April empfing er unsere Abendsendung mit SIMPO 45454. Am 14. April die Mittagssendung mit SIMPO 5x3. Sein Empfänger ist Kordosen DX286 mit MLA 30 Plus Loop Antenne. Er schreibt uns, euer Programm mit türkischer Popmusik war wieder einmal ein Genuss. Besonders interessant fand ich den lebhaften Bericht über die Region Chuvashin, die mir bisher völlig unbekannt war. Vielen Dank für diese lehrreiche Sendung. Danke für die Bestätigung meines Empfangsberichtes mit einer QSL-Karte. Freue ich mich. Und heute zur Mittagszeit konnte ich im deutschen Programm ein schönes Märchen hören. Vielen Dank für die angenehme Abwechslung vom Alltag. Peter Richard Basum, man kann Menschen verbieten, irgendwo hinzugehen, aber Radiowellen kennen keine Grenzen. Und Merhaba Heidka Türkiye, in Nordrhein-Westfalen wird in diesem Jahr der Hebesatz von Grundsteuer B auf 1000% angehoben. Quelle WDR, in Deutschland konnte man noch nie mit Geld umgehen. 73 Selamlar. Franz Schanzer, Niederschrems, Österreich, Empfangsbericht Radio TRT Ankara, 21. Mai, 11.30 Uhr UTC, QRG 15.350 kHz, SIMPO 54544, RX Uniden CR 2021 mit Aktivantenne Yaesu, leichtes Fading. Wertes Team von Radio TRT, ich übersende wieder einen Empfangsbericht. Der Empfang war wieder gut. Das Gespräch mit Manfred Korn war äußerst interessant und aufschlussreich. Es hat mir sehr gut gefallen. Mit freundlichen Grüßen, Franz Schanzer. Ein lieber Gruß geht diese Woche an unseren lieben Freund Bernd Seiser in Ottenau. Er hat mit einem Grundig-Satellit 700 mit Teleskopantenne die Mittagssendung am 7. Mai mit SIMPO 34343 und am 21. Mai mit SIMPO 44343 empfangen. Noch ein lieber Gruß geht an unseren lieben Freund Siddhartha Bhattacharjee nach Indien. Er hat unsere Mittagssendung zwischen 16. und 21. März mit SIO 433 empfangen. Sein Empfänger ist ein X-Data 808 mit Loop-Antenne. Noch ein lieber Gruß geht an unseren lieben Freund Marcel Gogolin in Mainz. Unser lieber Freund hat uns seine Empfangsberichte zu unserer Mittagssendung im Juni und Juli 2025 geschickt, die er ausnahmslos mit SIMPO 5x3 empfing. Sein Empfänger ist ein WE216M mit Teleskopantenne. Weitere Post haben wir erhalten von Hans-Jürg Sondermann in Wilhelmshaven und Manfred Korn in Stuttgart. Liebe Freunde, eure Briefe kommen in der nächsten Briefkastensendung. Liebe Hörerfamilie der Stimme Türkiyes, wollen wir jetzt den Geburtstagskindern im Mai noch einmal zum Geburtstag gratulieren. Ihnen allen ein schönes langes Leben mit Ihren Lieben wünschen. Und ich schenke den Geburtstagskindern ein Lied der türkischen klassischen Musik. Der Titel lautet Yüzüm Şen, was so viel bedeutet wie Mein Gesicht ist fröhlich oder heiter. Mein Gesicht ist fröhlich, meine Erinnerung fröhlich, meine Runde fröhlich, mein Ort ein Rosengarten. Meine Zunge ist fröhlich, mein Gefährte fröhlich, mein Kopf fröhlich, auch mein Atem lichtvoll. Wie sollte mein Herz nicht fröhlich sein in diesem Fest der Freude und des Genusses? Der Trinkende ist fröhlich, der Singende fröhlich, der Zuhörende fröhlich, Freund wie Fremder fröhlich. Dieses schöne Lied hat auch eine schöne Geschichte. Atatürk, der Gründer der türkischen Republik, lud Wissenschaftler, Bauern, Journalisten, Ärzte und Künstler und zum Palast Çankaya ein und er unterhielt sich mit seinen Gästen über unterschiedliche Themen und dabei wurde auch gesungen. Atatürk mochte den Komponisten und Textschreiber Biman Efendi sehr und hörte seine Lieder mit großem Vergnügen. Eines Tages fragt Atatürk ihn bei einem ähnlichen Treffen im Palais Çankaya: Herr Biman, Ihre Lieder sind wirklich sehr schön, doch sie drücken immer Traurigkeit aus. Haben Sie vielleicht auch eine fröhliche Komposition? Daraufhin komponierte der Künstler dieses Werk. Atatürk gefiel das Stück sehr und er ehrte Biman Efendi mit dem Nachnamen Şen. Şen bedeutet fröhlich oder heiter, liebe Freunde. Hafız Burhan interpretiert dieses sehr beliebte Lied und ich hoffe, dass dieses schöne Lied uns allen gefällt. Ich wünsche allen Freunden alles, alles Gute und Gesundheit bis zur nächsten Briefkastensendung am nächsten Donnerstag um die gleiche Zeit und auf der gleichen Frequenz. Mit Ihnen allen zusammen hoffentlich. Vergessen Sie nicht, liebe Freunde, die Briefkastensendung wird am Sonntag wiederholt. Die Sendung wurde von Ufuk Gitsche moderiert. Ich sage Tschüss und auf Wiederhören und Hoşçakalın.
Yüzüm şen, hatıram şen, meclisim şen, mevkiyim gül şen. Yüzüm şen, hatıram şen, meclisim şen. sevgiyim gülşen. Dilim şen, hem remim şen, hem selim şen, hem de nimruşen. Dilim şen, hem remim şen, hem selim şen, hem de nimruşen. Nasıl şen olmasın gönlüm bu bezmi şu yüzlerde? Nasıl şen olmasın gönlüm bu bezmi şu yüzlerde? İçen şen, söyleyen şen, dinleyen şen, yarı akyar şen. İçen şen, söyleyen şen, dinleyen şen, yarı akyar şen. Aşkın bana vazifeki son hatıra olsun medene.
Unser Briefkasten.
Tagebuch Palästina.
In dem vergangenen Kapitel haben wir darüber gesprochen, wie sich das Gedächtnis Palästinas in Bilder verwandelt. Nun gehen wir mitten durch diese Bilder hindurch, hinein in das schlagende Herz des Westjordanlandes. Auf der einen Seite Ramallah mit seinem modernen Gesicht, auf der anderen Seite Jenin, die würdevolle Festung des Widerstands. Ramallah, auf den Hügeln erbaut, gewissermaßen die inoffizielle Hauptstadt des Westjordanlandes. Dieser Ort ist nicht nur das Zentrum von Politik und Bürokratie. Zugleich ist er mit seinen Cafés, Kunstgalerien und Theatern das zivile Gesicht Palästinas. Der Duft von Poesie, der aus dem Museum von Mahmoud Darwish aufsteigt, hat sich in den Straßen Ramallahs festgesetzt. Hier ist das Leben, trotz aller Hindernisse, ein Wille, normal zu bleiben. Junge Menschen treffen sich abends in Cafés. Künstler eröffnen Ausstellungen. Musiker geben Konzerte in kleinen Sälen. Während in einem Café der Duft von Kaffee aufsteigt, kann wenige Kilometer entfernt an einem Kontrollpunkt stundenlanges Warten herrschen. In einer Straße, in der am Abend noch Gelächter zu hören war, können wenige Stunden später die Geräusche eines Militäreinsatzes widerhallen. Denn Ramallah gleicht einem Fenster zur Außenwelt. Einem Fenster jedoch, das jederzeit zerbrechen kann. Wenn wir weiter nach Norden ziehen, dorthin, wo die Hügel rauer werden, begegnen uns Jenin. Jenin ist nicht nur einfach eine Stadt. In der palästinensischen Erinnerung ist sie zu einem Synonym für Widerstand geworden. Mit ihren engen Gassen, den Märtyrerplakaten an den Mauern und den Häusern voller Einschusslöcher erzählt Jenin die Geschichte einer Stadt, die gelehrt hat, seit Jahren unter Belagerung zu leben. Der Himmel, in dem nachts das Geräusch von Drohnen stets zu hören ist, sind die Kinder von klein auf sowohl von Angst als auch Widerstandskraft geprägt. Die große Belagerung von 2002 legt bis heute die Gedächtnisse dieser Stadt fort. Seit jenen Tagen bedeutet das Leben hier nicht nur zu überleben, sondern auch die eigene Würde bewahren zu können. Während am frühen Morgen ein Kind seinen Schulranzen aufsetzt, können wenige Straßen weiter bereits die Geräusche gepanzerter Fahrzeuge zu hören sein. Denn in Jenin liegen Alltag und Konflikt oft nur wenige Minuten voneinander entfernt. Ramallah und Jenin. Diese beiden unterschiedlichen Gesichter des Westjordanlands sind in Wahrheit zwei Herzen unter derselben Brust. Das steht für Diplomatie, Kultur und ziviles Leben. Das andere für die schlichteste und zugleich schwerste Form der Verteidigung des eigenen Bodens. Doch die Verbindung zwischen ihnen ist tiefer, als man denkt. Wenn in Jenin ein Haus zerstört wird, bleibt in Ramallah ein Gedicht unvollendet. Wenn in Ramallah eine Melodie erklingt, hallt sie hinter den Barrikaden Jenin wieder. Das Gemälde, das in einer Kunstgalerie in Ramallah ausgestellt wird, trägt oft den Schatten des Schmerzes in sich, der in den Straßen Jenins erlebt wird. Der Widerstand Jenins wiederum ermöglicht es, dem Leben in Ramallah weiterzuatmen. Die eine Stadt bewahrt die Identität, die andere verhindert, dass diese Identität ausgelöscht wird. Genau hier liegt auch das Geheimnis dafür, dass Palästina noch immer standhält. Denn ein Volk existiert nicht nur, indem es sein Land verteidigt, sondern auch indem es seine Poesie, seine Musik, seinen Alltag und sein Gedächtnis bewahrt. Heute schlägt das Herz des Westjordanlands zwischen diesen beiden Städten. Die eine feiert das Leben, die andere verteidigt es. Und wenn sich diese beiden Geschichten vereinen, erscheint vor uns nicht nur eine Geografie, sondern die Geschichte von Geduld, Würde und endlosem Warten. Denn in Palästina führt der Weg zur Freiheit manchmal durch ein Gedicht und manchmal mitten durch eine belagerte Straße. Und die nie endende Geschichte Palästinas lebt genau dort weiter, wo sich diese beiden Wege kreuzen.
Tagebuch Palästina.
Somit geht die deutschsprachige Sendung von TRT zu Ende. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Player, Türkiye'nin ses radyosu.